Einen wunderschönen guten Morgen, wie schön, dass du hier bist. Ich bin Jojo, ich bin Teil vom Pastoralteam bei Kirche, die bewegt. Und ich darf euch heute mit hineinnehmen in die Predigt, in ein paar Gedanken. Und bevor ich erzähle, worum es heute geht und was unser Thema ist, möchte ich nochmal beten. Du darfst einfach die Augen schließen oder ja, dein Herz weit machen. Gott, danke, dass du da bist und dass wir da sind, in deiner Gegenwart zu sein. Das ist der schönste und beste Ort, wo wir nichts tun müssen, wo wir einfach genießen dürfen. Und ich bete so sehr, dass wir das heute Morgen erleben, dass wir in deiner Gegenwart genießen dürfen. Ich bete, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Wort, für dein Reden. Du siehst alles, was ich vorbereitet habe und ich bring es dir. Und bitte, dass du was Gutes daraus machst, dass dein Wort, dass deine Wahrheit, dass deine gute Nachricht heute unsere Ohren, unsere Herzen und unser Leben berührt. Danke, dass du Gutes für uns hast und dass wir es empfangen dürfen. Amen. Joni hat es gerade schon gesagt, als Gebetsanliegen, es ist viel los in dieser Welt. Und es passiert so viel. Und dabei ist heute erst der 1. Februar. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass erst ein Monat in diesem Jahr vergangen ist. Es ist schon so viel passiert. Leichtes und Schweres. Und es ist nicht viel passiert in dieser Welt, was uns irgendwie, oder mich zumindest, unsicher auf das kommende Jahr blicken lässt. Und ich denke, wenn das Jahr so startet, wie geht's weiter? Sondern es ist auch viel passiert bei Kirche, die bewegt, in unserer Kirche. Und ich möchte euch zum Anfang dieses Gottesdienstes ein bisschen damit hineinnehmen. Wir sind vor einem Monat gestartet hier in der Synod Church mit dem Jahresthema oder dem Gottesdienst zur Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu, spricht Gott. Siehe, ich mache alles neu. Ich wünsche mir das so für dieses Jahr. Und am 10. Januar hatten wir unseren Visionssonntag, wir haben Visionssonntag gefeiert in Raum 19, unser Jahresthema wie im Himmel, released sozusagen. Und wir haben unseren Jahresvers aus Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben da gehört davon, dass Gott eine neue Realität schafft, in der Himmel auf diese Erde, in unsere Realität, ins Hier und Jetzt kommt. Und das erleben wir durch Shalom, das viel mehr ist als einfach nur unser deutsches Wort Frieden und Befreiung. Und dann haben wir vor 2 Wochen gehört oder uns die Frage gestellt, wie wir dieses wie im Himmel leben können als Kirche. Und wir haben gehört, dass wir Leib Christi sind als Kirche und dass in unserer Gemeinschaft sich dieses wie im Himmel auf dieser Erde widerspiegelt und wir so Himmel durch unsere Gemeinschaft ein Stück Himmel ins Hier und Jetzt bringen können. Und letzte Woche haben wir gehört, dass Jesus gefragt wird, was das Wichtigste im Leben ist, und er antwortet, das Wichtigste ist es, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich zu lieben. Und wir haben gehört, dass genau das, was diese Liebe, das ist, was uns dem Reich Gottes nah sein lässt. Jesus sagt, wenn ihr so lebt, dann seid ihr dem Reich Gottes, dann seid ihr dem Himmel nah. Unsere Vision für dieses Jahr 2026 als Kirche ist, dass wir wie im Himmel Momente erleben, ganz persönlich, aber auch als Kirche. Und dass wir diese wie im Himmel Momente, diese Momente, wo Befreiung ist, wo Shalom ist, wo es gut ist, wo ein Stück Himmel auf Erde kommt, dass wir es nicht nur erleben, sondern dass wir das auch sichtbar machen für andere Menschen. Und es gab am Visionssonntag ein Visionssonntagsgeschenk. Und wenn du nicht da warst in den letzten Wochen, das noch nicht bekommen hast, dann darfst du dir das heute nach dem Gottesdienst beim Connect Point bei Gunther und Nicole abholen. Egal, ob du Teil von Kirche, die bewegt bist oder nur zu Besuch bist, wir möchten dir das schenken. Das ist eine Karte mit unserem Jahresvers und dem Thema und das ist ein Notizheft. Und es ist nicht nur einfach ein Notizheft, weil ich eine Person bin, die gerne Sachen aufschreibt, sondern weil wir dich ermutigen wollen, in diesem Jahr 2026 Dinge aufzuschreiben. Wir wollen dich ermutigen, in diesen Predigten zu sitzen und mitzuschreiben. Nicht, weil Yannick und ich so super geil predigen, sondern weil wir glauben und erwarten, dass Gott zu dir spricht und dass Gott Gutes für dich hat, Himmelsperspektiven für dich hat. Wir wollen dich ermutigen, zu schreiben, Dinge aufzuschreiben, wenn du was Gutes erlebst. Weil wir haben diese These aufgestellt, dass wir alle wie im Himmel Momente erleben. Aber dass unser Alltag und dass diese Welt so schnell voranschreitet und an uns vorübergeht und dann passiert schon das Nächste und wir haben diesen einen guten Moment schon wieder vergessen. Und wir glauben, und das ist, wozu wir dich einladen wollen, wo auch immer du herkommst, wo auch immer du nach diesem Gottesdienst hingehst, dass du dieses Heft hast, dass du es nutzt. Und wenn du nicht angefangen hast und dieses Heft aber schon hast, ermutige ich dich, es zu nutzen, auch in den Gottesdiensten und in deinem Alltag. Und dass wir Ende 2026 alle volle Hefte haben und sie durchgehen und sagen können, ja, 2026 war ein Jahr, wo ich wie im Himmel Momente erlebt habe, wo Gott, wo Reich Gottes mir nah war. Das haben wir dieses Jahr erlebt und nicht nur das, sondern wir hatten auch 21 Tage Fasten und Gebet, die heute enden, 21 Tage zu dem Titel oder unter dem Thema Raum geben. Fasten ist nichts anderes, als Gott Raum zu geben. Und wir haben Raum gegeben, Gemeinschaft mit Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche waren beim Tisee-Gebet, andere waren bei Soul Collage, beim Kindergebetstreffen. Ein paar Leute waren jeden Morgen um 6.30 Uhr beim Frühgebet. Und dieses Thema Gebet ist was, das uns weiterhin begleiten wird. Und wir haben noch ein paar Hefte, 21 Tage Fasten und Gebet, und die sind noch immer aktuell. Und wenn du keins hast, dann nimm dir auch da nachher noch eins mit. Ich glaube, es gibt noch so 8 Stück. Denn dieses Heft ist voll mit Ideen, wie du Raum schaffen kannst in deinem Alltag, auch in den kommenden Wochen, auch wenn diese offiziellen 21 Tage Fasten und Gebet Raum geben vorbei sind, wie du Raum schaffen kannst in deinem Alltag für Gott, wie du einfach sein kannst in der Gegenwart Gottes, wie du dich ausstrecken kannst nach diesen Wie-in-Himmel-Momenten. Da sind ganz praktische Tipps und Ideen drin, wie du beten kannst für Menschen in deinem Umfeld, wie du rausfinden kannst, für wen du beten kannst, wie du für uns als Kirche beten kannst, die Einladung für deine Nachbarschaft zu beten und ganz viele kleine Gebete. Nimm dir das mit, schau da rein und lass dieses Raum geben für Gott und für Gebet nicht mit diesem Sonntag enden, sondern nimm das auch mit in die nächsten Wochen. Das ist super viel und all das haben wir irgendwie als Kirche schon zusammen erlebt in diesem Monat. Und ich habe das gerade schon gesagt, Gebet wird weiterhin Thema und Fokus von uns als Kirche, die bewegt sein. Weil wir so sehr glauben, dass im Gebet wir uns ausstrecken nach Gottes Reich, nach wie im Himmel Momenten. Und unser Jahresvers, Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, ist ein sehr bekannter Vers, denn er ist Teil des Vaterunsers. Und das Vaterunser ist eigentlich, würde ich sagen, das bekannteste christliche Gebet. Seit jeher sprechen gläubige Christinnen und Christen in allen unterschiedlichen Denominationen und Kirchen dieses Gebet zusammen und auch in ihrem Alltag. Und es ist so ein bekanntes Gebet nicht, weil es einfach so schön ist und sich so schön anhört oder man es einfach im Konfi-Unterricht oder im Kommunionsunterricht lernt, sondern in Matthäus 6, in diesem Kapitel der Bibel, wo wir dieses Gebet finden, da erklärt Jesus selbst den Menschen um sich herum, wie wir als Menschen beten sollen, mit welcher Haltung wir beten sollen, bevor er dann auch sagt, was wir beten sollen. Und das ist das Vaterunser. Und das Vaterunser, das betet nicht nur in Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, sondern dieses ganze Gebet, dieses ganze Vaterunser-Gebet streckt sich von Anfang bis Ende mit aller Kraft nach dem Himmel, nach Shalom und Befreiung aus und versucht es in unseren Alltag, in den Alltag und diese Welt zu ziehen. Und durch das Vaterunser lehrt Jesus Christus selbst uns, was Gott dir und mir persönlich geben möchte. Das Vaterunser, zuerst gesprochen von Jesus Christus himself, sind, wenn wir es sprechen, wenn wir es nachsprechen, deswegen Wort Gottes, das wir selbst nachbeten. Und dadurch können wir ganz sicher uns im Rahmen des Willen Gottes bewegen. Und damit auch im Bereich des Glaubens. Vielleicht kennst du das, dass du dich manchmal fragst, was darf ich auch beten? Darf ich alles beten? Was kann ich bitten? Und das Vaterunser gibt uns irgendwie auch Leitplanken. Und wenn wir es uns genauer anschauen, dann sehen wir, dass diese Leitplanken keine Einschränkungen sind, ah, du darfst nur dies und jenes beten, sondern dass eigentlich alles darin vorkommt. Ein bekannter Theologe, Calvin, hat gesagt, dass im Vaterunser alle Notsituationen des Menschen aufgezeigt werden. Und dass wir deswegen keine Ausrede haben, nicht zu beten. Also, dass wir nichts erleben, wo wir sagen, ah ja, dafür kann ich nicht beten. Und gleichzeitig fordert uns aber Jesus auch auf, dieses Gebet zu sprechen. Also das heißt, wenn du in einer Notsituation bist, die das Vaterunser aufführt, was nach Calvin alle Notsituationen von uns Menschen sind, dann sagt Jesus, wenn du in dieser Situation bist, dann sollst du beten, dann sollst du Gott bitten, dass er diese Situation, dass Gott diese Situation verändert. Und der Reformator Martin Luther hat ganz viel auch selber über das Vaterunser geschrieben und er sagt, dass für ihn das Vaterunser das wichtigste Gebet ist, weil es voller Kraft steckt. Und er sagt gleichzeitig, er lebt in der Zeit, wo er viel kritisiert, was in Kirche passiert und er kritisiert auch, wie das Vaterunser gebetet wird in Kirche, weil er sagt, das Vaterunser, das ist einfach nur zu so einem Geplapper geworden. Es wird einfach nur runtergebetet. Aber er sagt auch, das Vaterunser, das gewinnt seine Kraft nicht durch den Wortlaut, dass wir einfach so runterbeten können, sondern durch den Sinn und die Gedanken, die im Vaterunser stecken. Er sagt, das Vaterunser darf nicht einfach vor sich hingebetet werden. Also Luther schlägt nicht vor, dann als Antwort darauf, dass man das Vaterunser weniger betet, so vielleicht nur einmal im Monat und dann ist es was Besonderes und dann meint man es auch, sondern, dass wir es oft beten, dass wir es regelmäßig beten, aber dass wir es als zutiefst bewussten Akt beten. Als Kirche, die bewegt, wollen wir lernen, dieses Gebet des Jesus Christus, wo Jesus Christus zu sagt, so sollt ihr beten, als zutiefst bewussten Akt zu beten. Wir wollen lernen, das Vaterunser als zutiefst bewussten Akt zu beten. Wir wollen lernen, uns zutiefst bewusst und mit voller Kraft mit Jesu Worten nach dem Himmel auszustrecken in diesem Jahr. Und deswegen nehmen wir unseren Jahresfest zum Anlass, um heute, ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, in unsere neue Themenreihe einzusteigen zum Vaterunser. Wir wollen uns ganz genau anschauen und lernen, was Jesus uns in diesem Gebet lehrt zu beten und was es bedeutet für unser Leben, für unser Gebetsleben, für unser Alltag. Und das machen wir die nächsten 7 Wochen. Und dann ist schon Ostern fast. Wir starten in das Vaterunser heute rein und zwar direkt am Anfang. Vielleicht kennst du dieses Gebet auswendig. Und dann weißt du, dass es anfängt mit den Worten unser Vater im Himmel oder Vater unser im Himmel. Und dann kommt dieses geheiligt werde dein Name. Aber es fängt nicht an mit geheiligt werde dein Name, unser Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Und ich finde das so crazy. Ich finde, das im drüber nachdenken hat es so viel mit mir gemacht. Zu wissen, dass dieses Gebet irgendwie beginnen könnte, dass Jesus sagt, wie wir beten sollen, er hätte sagen können, ja, startet damit, weil dafür zu beten, das ist das Wichtigste. Oder sich nach den Nächsten irgendwie auszustrecken oder für Gerechtigkeit zu beten oder Gott zu heiligen, das ist das Wichtigste. Deswegen fangt damit an. Aber Jesus sagt, wir sollen beten und wir sollen anfangen damit, Gott als Vater im Himmel anzusprechen. Unser. Das impliziert, dass wir gemeinsam beten sollen. Und ich glaube, das ist was wir nicht genug sagen können. Und ich will uns herausfordern, heute früh, gerade als Kirche, die bewegt und gerade in der Situation, in der wir sind, dass wir anfangen, wieder mehr gemeinsam zu beten. Dass du das gemeinsame Gebet suchst mit Menschen. Dass du Menschen anrufst und fragst, hey, wollen wir zusammen beten? Dass ihr in euren Kleingruppen gemeinsam betet. In den Begegnungen, die du hast, gemeinsam zu beten. Unser Vater. Das Wort, das da steht, ist nicht das griechische Wort für Vater, sondern in deiner Übersetzung, in deiner Bibel steht da vielleicht auch Abba. Abba ist eine liebevolle Bezeichnung für Eltern, die eine liebevolle Nähe impliziert. Sowas wie Mami, Papi. Ich finde, Vater ist oft so, die Vaterrolle oder mein Vater, dann denke ich immer so an so ältere Bücher oder Filme, wo man so eine respektvolle Haltung gegenüber seinen Eltern hat. Aber dass Jesus betet, aber Das ist so eine unfassbar intime, ganz besondere Nähe zu Gott. Aber im Himmel. Es ist klar, Gott ist dort im Himmel, wo schon Befreiung, wo schon Shalom im vollendeten Sinne herrscht. Da sitzt mein Vati. Und ich glaube, wenn du, oder ich habe die These, die ich aufstelle, wenn du schon lange in Kirche unterwegs bist, wenn du schon lange irgendwie so eine gläubige Person bist und sagst, ah, ich habe auch voll die Beziehung und vielleicht betest du manchmal, ja, Papa oder Vater, oder vielleicht betest du auch Mama, je nachdem, wie deine Gottesbeziehung ist und was für dich besser passt, Gott als Eltern anzusprechen, dann vielleicht denkst du, ja, ich weiß ja, dass Gott Papa ist, dass Gott wie Vater oder Mutter zu mir ist. Und meine These ist aber, und ich weiß, dass es bei mir selber so ist, dass was es aber tatsächlich bedeutet, was tatsächlich der Kern in dieser Aussage ist, die Tiefe darin, dass Jesus uns lehrt, Gott als Abba anzusprechen, dass zumindest in unserem Alltag das oft nicht Teil unserer Lebensrealität ist, dass wir es nicht vollends begriffen haben, was das bedeutet für unser Leben, für unser Alltag. Und da wollen wir ein bisschen mehr hineinschauen heute. Was heißt dieses Wort aber? Paulus, einer der Apostel, der ganz, ganz viele Bücher und Briefe vor allen Dingen geschrieben hat, die wir auch heute in der Bibel nachlesen können, der bezieht sich auf das Vaterunser und auf dieses Aber im Himmel, auf diese Stelle des Vaterunsers im Römerbrief, Kapitel 8. Und der Römerbrief, das ist ein Brief an die Gemeinde in Rom und das ist der letzte aller Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und man könnte sozusagen sagen, es ist so sein Vermächtnis, wo er nochmal so alles reingepackt hat, was ihm wirklich wichtig ist und was er so gelernt hat und was man auf keinen Fall vergessen sollte. Und in den beiden Kapiteln vor 8, also 6 und 7, da geht es als erstes darum, was so die Vergangenheit von uns als gläubigen Menschen anbelangt und dann Vers 7, was so wichtig ist in der Gegenwart. Und in Kapitel 8 geht es um die Zukunft, um so einen Blick nach vorne auf das, was kommt. Und man könnte Kapitel 8 zusammenfassen mit dem Wortlaut: Gott schenkt uns seine Gnade durch Jesus Christus und durch Jesus Christus hat was Neues begonnen, was nicht nur für dich und mich, sondern für die ganze Welt gilt. Das, so könnte man Kapitel 8 zusammenfassen, aber ich habe uns einen kleinen Text daraus mitgebracht, Römer 8, die Verse 14 bis 17, wo Paulus sich eben auf das Vaterunser bezieht und ich lese uns diese Übersetzung, die Bibelübersetzung, die Bibel in gerechter Sprache. Da heißt es, alle, die sich von der göttlichen Geistkraft leiten lassen, sind Töchter und Söhne Gottes. Denn ihr habt ja nicht eine Geistkraft erhalten, die euch versklavt hält, sodass ihr weiterhin in Angst leben müsst. Ihr habt eine Geistkraft empfangen, die euch zu Töchtern und Söhnen Gottes macht. Durch sie können wir zu Gott schreien, aber mein Ursprung. Die Geistkraft selbst bezeugt es zusammen mit unserer Geistkraft, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann bekommen wir auch einen Anteil von dem, was Gott gehört. Wenn wir einen Anteil am Reichtum Gottes erhalten, verbindet uns das mit dem Messias, so gewiss wir sein Schicksal teilen, auf das auch wir zusammen mit ihm von Gottes Glanz erfüllt werden. In diesem Textabschnitt geht es um die Geistkraft Gottes, die den Kindern Gottes gegeben wird. Es geht um Freiheit gegen Knechtschaft, man könnte auch sagen Befreiung gegen Knechtschaft und es geht um Vertrauen, vielleicht kann man auch Shalom sagen, gegen Angst. Es geht um wie im Himmel, wenn ihr in eurem Kopf noch wisst, was Inhalt der letzten Predigten war. Ich beziehe mich heute ganz viel, falls du die Predigten der letzten Wochen nicht gehört hast. Wir werden ganz viel darauf aufbauen, auch in den letzten Wochen. Du kannst sie überall, wo es Podcasts gibt, online oder an deinem Webbrowser nachhören. Du findest die Links auf unserer Kirchenbewegt-Seite. Hör dir das nochmal an, unsere Visionssonntagspredigten, die letzten drei. Dann verstehst du das vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich kann das nicht alles heute nochmal ausfüllen. Auch hier geht es um diesen wie im Himmel, um Befreiung und Shalom im Vergleich zur Knechtschaft und Angst. Wir wollen diesen Text, oder ich möchte diesen Text ein bisschen mit euch unter die Lupe nehmen. Wir sind Kinder Gottes durch Gottes Geist. So fängt Paulus an. Gottes Geist macht uns zu Kindern Gottes. Was genau bedeutet das? Die Heilige Geistkraft, der Heilige Geist, das erzählt die Bibel, schenkt uns Glauben. Das ist der Teil Gottes, der in uns bewirkt, dass wir verstehen, was da steht, dass das, was irgendwie rational nicht zu greifen ist, unser Herz fällt und für uns irgendwie plötzlich Sinn macht und wir denken, ja, das kann ich glauben, auch wenn es irgendwie logisch nicht erklärbar ist. Und in Vers 16 später, da habe ich gerade gelesen, die Geistkraft selbst bezeugt es zusammen mit unserer Geistkraft, also unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und tatsächlich hat Luther, ich finde ausnahmsweise mal ganz schön übersetzt, weil bei Luther in der Übersetzung steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gottes Geist sagt meinem Verstand, meinem Verständnis plötzlich, du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Plötzlich ist da dieses Verständnis in mir, dass ich zu Gott gehöre, dass ich glaube, dass Gott, mein Vater, mein Elternteil, aber für mich ist und sein möchte. Und deswegen können wir durch diese Geistkraft, so schreibt Paulus, rufen, aber mein Ursprung, aber mein Vater, aber meine Mutter, aber da, wo ich herkomme, wo meine Identität ist. Und der Begriff rufen, den Paulus hier benutzt, wird meist als so ein dringliches, ekstatisches, ausrufendes Gebet verwendet. Ein dringlich, ekstatisch, ausrufendes Gebet. Und ich finde das ganz spannend, weil wir haben in unserer Kirche ein paar kleine Kinder und ich habe auch in meiner Familie ein paar kleine Nichten und auch im Freundeskreis Freundinnen und Freunde, die inzwischen Kinder haben. Und ich finde das so spannend, und manchmal auch ein bisschen nervig, wenn Kinder ihre Eltern rufen. Warum auch immer, ob aus Begeisterung oder Leid. Weil die sagen nicht einfach, hey Mama oder hey Papa oder gehen hin und warten, bis man fertig ist, sondern die schreien durch die ganze Wohnung, durch das ganze Kino. Meine Mama, meine Mama, meine Mama. Oder Papa oder whatever. Mit allem, was sie haben. Es interessiert sie überhaupt nicht, was um sie rum passiert, ob das zu laut ist, ob das Menschen stört. Für sie ist wichtig, ich will gerade hier was, ich brauche was. Ich habe den Fokus auf meine Mama, auf meinen Papa. Also meine Nichte sagt das auch immer so, meine Mama, meine Mama. Ich weiß nicht, warum sie dieses Bedürfnis hat, dieses ist meine Mama, dann auch noch so zu betonen. Aber da liegt ja ein Kern dahinter. Und gerade das Bild von Gott auch als eine Mutter, finde ich, wir finden das in der Bibel, wo es auch heißt, dass Gott zu uns ist wie eine stillende Mutter. Wir haben diese weiblichen Perspektiven auch, wo Gott mit verglichen wird, wenig, aber wir haben sie auch. Und ich beobachte das auch bei den kleinen Kindern in meinem Umfeld, die noch gestillt werden, dass wenn da ein Moment ist, wo Unsicherheit ist, wo sie irgendwas passiert, sie hinfallen, sie sich unsicher fühlen, weil zu viele sind, dann rennen sie zu ihrer Mama und wollen gestillt werden. Nicht weil sie Hunger haben, sondern weil das so ein immenses Zeichen und Gefühl von Schutz und Sicherheit einfach bei ihnen auslöst, wo sie wissen, ich darf an die Brust meiner Mutter, dort bin ich sicher, dort bin ich versorgt, dort ist mein Zuhause. Und aus diesem Wunsch, aus dieser Sehnsucht, glaube ich, kommt auch dieses ekstatische, dringliche Ausrufen. Meine Mama, mein Papa, aber ist ein Beziehungsbegriff. Ist eine Metapher der Gotteskindschaft, die an unsere menschlichen Erfahrungen anknüpft. An Erfahrungen, die wir gemacht haben, davon Kind zu sein und Eltern zu haben, die sich um uns sorgen. Aber sie schafft auch einen Spielraum, dieser Beziehungsbegriff, aber schafft auch einen Spielraum für neue Erfahrungen. Wir sagen immer, Gott ist wie eine Mutter, ist wie ein Vater. Und ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, eigentlich finde ich das ein bisschen missgeschicklich ausgedrückt, weil das eigentlich sagt ja, hier ist eine Mutter und Gott ist so ein bisschen wie eine Mutter. Oder da ist ein guter Vater und Gott ist so ein bisschen wie ein guter Vater. Aber das ist ja nicht so, dass Gott so ein bisschen an so ein Ideal von einer perfekten Mutter oder einem perfekten Vater hinanreicht, sondern die Eigenschaften, die eine gute Mutter, die ein guter Vater hat, die ein Vater, eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgen und da sind für ihre Kinder, diese Eigenschaften sind Eigenschaften, Teile von dem, wie Gott ist. Aber Gott ist nicht so ein bisschen wie eine gute Mutter und ein guter Vater, sondern eine gute Mutter und ein guter Vater ist ein bisschen wie Gott ist. Aber Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel größer. Und letzte Woche war ich mit zwei Freunden unterwegs abends und wir haben darüber, wir hatten so einen anstrengenden, wir haben Erwachsenenprobleme im Moment und das Leben ist nervig, weil wir sind erwachsen und wir müssen uns darum kümmern und das machen. Und wir hatten so diesen, früher war es besser, als wir noch so leichter sein konnten und wir diese Probleme nicht hatten und wir uns nicht darum kümmern mussten, dass das und das und das gemacht wird. Und vielleicht kennst du das auch, diese Momente, wo man denkt, als Kind war es irgendwie leichter, als Kind war es einfacher. Ich habe manchmal diesen Moment, für mich war, ich war früher oft bei meiner Oma und wenn ich bei meiner Oma war, alleine, so, ohne irgendwelche Geschwister, nur ich, dann war das, ist es immer so ein richtiges Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl auch für mich. Bei meiner Oma wurde dann immer so ein Schlafanzug, der irgendwie so ein bisschen kratzig war, aus dem Schrank geholt, aber der hat so frisch gerochen und dann gab es so ein frisch gemachtes Bett und ich bin dann so rein und meine Oma hat mir ein Gutnachtlied gesungen und bei uns zu Hause war die Wäsche auch gewaschen. Ich weiß nicht, warum das für mich so ist, aber dieser Geruch von, so riecht's bei meiner Oma zu Hause, wenn ich dort ins Bett gehe und wenn ich geborgen bin, der hat sich so eingebrannt. Und ich weiß, dass ich oft, wenn es mir nicht gut geht, habe ich so diese Sehnsucht danach, in diesem Bett zu liegen und mich so sicher zu fühlen. Weil das irgendwie, so dieses in den Ferien bei der Oma sein, so das ist so das perfekte Leben im Moment. Und natürlich war es nicht perfekt. Manchmal denkt man, oh, jetzt einfach heulen zu seinen Eltern rennen und die nehmen in einem Arm und alles ist gut. Und die Wahrheit ist ja, als Kind war dann auch nicht alles gut. Und meine Eltern sitzen hier auch und die sind alles gute Eltern gewesen, aber die haben auch nicht alles perfekt gemacht. Deine Eltern haben mit Sicherheit auch nicht alles perfekt gemacht. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, wie früher alles besser war als Kind und diesen Wunsch haben, nochmal Kind zu sein, nochmal einfach zu unseren Eltern zu rennen, die einfach alles gut machen, wenn wir hinfallen und uns wehtun oder sonst was, dann wissen wir trotzdem immer, dass das nicht ausreicht. Und das Coole ist aber, dieses Aberbild, diesen Beziehungsbegriff, dieses Ausrufen, aber mein Vater, aber meine Mutter, dass das impliziert, dass aber wir zu Gott rennen können, wo es wirklich gut ist. Weil Gott viel, viel mehr ist als einfach nur eine gute Vater oder eine gute Mutter. Gott ist so viel und kann so viel mehr. Dieser Begriff, aber ist ein Beziehungsbegriff. Kindschaft Gottes. Und der Begriff Kindschaft, der da steht und in vielen deutschen Übersetzungen einfach mit Kind Gottes übersetzt wird, ist aber ein bisschen mehr als einfach nur Kind Gottes. Das griechische Wort da heißt Hyotesias und es ist ein Begriff, der in der hellenistischen Welt damals benutzt wird für Adoption. Und Adoption damals war nicht einfach nur, wir sind kinderlos und wir wünschen uns aber ein Kind und jetzt adoptieren wir irgendwas von Menschen, die ihr Kind nicht haben können oder möchten, sondern Adoption war vor allen Dingen in einem rechtlichen Rahmen. Sklaven wurden adoptiert, weil Sklaven unfrei waren und keine Rechte hatten. Und wenn jemand seinen Sklaven adoptiert hat, weil man sich gut verstanden hat, weil man sich nah war, da war auch eine andere Sklave damals, war auch ein bisschen was anderes, als wir heute auch unter Sklaven verstehen. Trotzdem waren es unfreie Menschen und durch eine Adoption wurden sie frei und hatten Rechte auch in der Gesellschaft. Und dieses Begriff Kindschaft ist der Gegenbegriff auch zu dem, was es damals bedeutet, Sklave zu sein. Leben in angstvoller Unterordnung wird ausgetauscht durch ein Leben in intimer Vertrauensbeziehung zu der Person, die dich adoptiert hat. Und gleichzeitig ist mit der Adoption auch ein Erbe einhergegangen. Und auch dieser Text, den Paulus da schreibt, erzählt davon, dass wir Erben und Erbinnen Gottes sind. Erbe was viel auch diskutiert wird, muss Erbe versteuert werden, wie viel darf man erben, gerade in unserer Gesellschaft. Und warum das diskutiert ist, weil Erbe ist ein Geschenk, es ist unverdient. Menschen bekommen super viel, wofür sie keinen Finger gerührt haben, wofür sie nichts gemacht haben. Sie bekommen es einfach und dadurch haben sie ganz andere Möglichkeiten und Chancen und Freiheiten in dieser Welt. Und genau das gilt auch für uns bei Gott. Wir sind Erben Gottes. Das ist ein Geschenk, das ist unverdient. Bridgerton, die neue Staffel kam raus, weiß nicht, wer das so guckt. Ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen, das mache ich am Montagabend mit Jasmin. Aber ich habe einen Rewatch gemacht und für alle, die da nicht so in dem Netflix-Bridgerton-Game sind, das geht so um reiche Aristokratenfamilie im 1800 irgendwas in London und literally geht es einfach in dieser Serie um sau viele reiche Erben und Erbinnen, die irgendwelche reichen Eltern haben und die den ganzen Tag nichts machen, außer das Geld auszugeben, weil man darf auch nicht arbeiten und riesige Häuser und Anlagen dann bekommen. Die haben alle 10 Kinder und für jeden ist so eine riesige, unendliche Villa mit weiß ich nicht wie viel Hektar Land. Keine Ahnung, wo das alles herkommt, aber scheinbar war es so. Und die kriegen das alles und dann genießen die das und es ist einfach so, so, die wissen das. Und die haben auch so diese Sicherheit, sich um nichts kümmern zu müssen, sich keine Sorgen machen zu müssen, einfach das Leben auch so feiern und genießen zu können, weil sie wissen, ja, wir sind halt so diese reichen Erben und wir genießen das einfach und da ist genug Geld da. Wenn wir ein bisschen Scheiße bauen, dann ist auch nicht so schlimm, weil die Kasse ist groß genug. So. Man kann das kritisch sehen. Ich glaube, auch in unserer Welt ist es sehr sinnvoll, das kritisch zu sehen. Aber es ist ein Bild dafür, auch was es heißt, Erben und Erben Gottes zu sein. Was erben wir aber, wenn wir Gottes Kinder sind, Kindschaft Gottes sind? Da steht Gottes Glanz oder Gottes Herrlichkeit. Ist vielleicht auch ein anderes Wort für Heiligkeit. Spoiler, nächste Woche, oder nicht Spoiler, sondern ich tease das an, nächste Woche geht es um geheiligt werde dein Name und da werden wir ein bisschen mehr davon hören, was bedeutet das eigentlich, diese Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes, wo wir auch Anteil haben, weil wir auch Erbinnen und Erben davon sind. Wir erben die Ewigkeit, die Auferstehung, Befreiung, Shalom, Himmel auf Erden. Das ist unser Erbe. Das ist das, was wir haben dürfen, wo wir Anteil haben. Luther schreibt in diesem letzten Vers ein bisschen, ja, ich habe diesen Text aus der Bibel in gerechter Sprache genommen, weil ich ihn sehr schön und eindrucksvoll finde von den Bildern. Da steht, dass wir Erben sind, also dass wir Anteil am Reich Gottes haben, das meint das Erben und dass wir das Schicksal des Messias teilen. Luther übersetzt es ein bisschen unschöner vielleicht. Er schreibt, wir sind Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden. Und am Ende von so einem ermutigenden Text, so einer ermutigen Passage, hört sich das nicht so schön an. Ja, wir sind Erben und als erstes hören wir, was es heißt, Kind Gottes zu sein und Abba rufen zu dürfen und dann, was wir erben und dann, und wir leiden. Heike Strobel ist eine Theologin, die geschrieben hat, Erbe mit Christus meint nicht Reichtum und Besitz, wie bei Bridgerton oder irgendwelchen anderen Serien, sondern Leiden in und an der noch unerlösten Welt. Und ich möchte mit uns mit einem Missverständnis aufklären. Bei mir begegnet es immer wieder, dass in christlichen Kreisen dieses Leiden mit Christus hochgehoben wird, und es dann darum geht, dass wir irgendwie verfolgt werden als Christinnen oder dass wir die unangenehmen Sachen machen und dann ganz leidvoll sind oder ich suche mir das in der Nachfolge, was so schwer ist und was für mich es leidvoll macht, damit ich mit Christus leide. Aber die Wahrheit ist, dass es darum nicht geht und dass es auch nicht das ist, wozu Christus uns ruft. Wir müssen uns kein Leiden suchen. Diese Welt ist voll von Leiden. Und ich bin so genervt von Christinnen und Christen, die so religiös reden und so versuchen, ihr Leiden, was sie sich selbst aussuchen, sich irgendwie aufzubürgen, damit sie sich selber noch christlicher und noch heiliger fühlen, wenn unsere Welt voll von Leiden ist. Erbe Christi zu sein, Erbin Christi zu sein, heißt mitzuleiden. Heißt, es ist mir nicht egal, was in dieser Welt passiert. Es fährt mir in meine Magengrube und es macht was mit mir, was in dieser Welt passiert. Und dann löst es aus, dass wir als Gemeinschaft eng zusammenkommen. Dass wir mit Menschen zusammenkommen. Ich finde gerade, was die letzte Woche in Minneapolis passiert, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wo Menschen leiden mit dem, was in ihrem Land passiert und zusammenkommen, weil sie Hoffnung haben und weil sie sagen, das wollen wir nicht hinnehmen. Wo Hoffnung miteinander geteilt wird. Darüber haben wir ganz viel in unserer Weihnachtsserie geredet. Wo wir miteinander ins Gebet gehen. Wo wir aktiv werden. Wo wir uns gemeinsam mit aller Kraft nach dem Himmel ausstrecken. Weil wir Erben und Erben Christen sind. Und weil das, was passiert um uns herum in dieser Welt, uns nicht egal ist, sondern weil es uns anrührt. Weil Christus gelitten hat. Und die Bibel erzählt immer wieder davon, wie Jesus die Menschen anschaut und leidet, weil er sieht, welche Not sie haben, wie es ihnen geht, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Menschen übersehen werden, wo Menschen krank sind, wo Politik Unrecht tut denen, die sich nicht wehren können. Und Jesus weint darum. Wir Christinnen und Christen, wir tragen das Leid der Welt mit, so wie Jesus selbst es getragen hat. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wie geht das? Wie geht es, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, wenn ein Jahr, das erst einen Monat hat, schon so aussieht, wie es gerade ist? Wir setzen dem Liebe entgegen. Davon haben wir letzte Woche gehört. Weil Liebe ein Stück Himmel auf diese Erde bringt. Vater unser im Himmel. Paulus fasst die Vision Gottes zusammen in Kapitel 8. Damit, dass es ein Zuhause für dich gibt. Dass du dazugehörst. Dass du Kind Gottes bist. Und Jesus' gesamtes Reden und Wirken erzählt davon, dass es ein Zuhause für dich gibt und dass du dazugehörst. Seine Gleichnisse, zum Beispiel vom verlorenen Sohn. Was bedeutet das? Wir dürfen beten, aber wir dürfen uns ausstrecken mit aller Kraft, mit all dem, was wir haben. Wie diese kleinen Kinder, denen es ganz egal ist, was um sie herum passiert ist, weil sie einfach rufen, meine Mama, das ist meine Mama. Die sorgt sich um mich. Ich weiß nicht, wie dieses Jahr emotional für dich angefangen hat, aber ich weiß, ich brauche das dieses Jahr, zu wissen, ich bin Kind Gottes, ich stehe im Erbe Gottes. Zu wissen, was in dieser Welt passiert ist, darf mich anrühren. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen davon, sondern wir stehen zusammen und wir setzen dem Liebe entgegen. Zu wissen, dass egal, was meine Situation ist, egal, was die Welt und was das Leben mit mir macht, meine Identität klar ist in Christus. Und dass das nicht eine schöne Phrase ist, mit der ich mein Gebet anfange, ja, Papa, sondern tief im Herzen zu begreifen, dass das, was das perfekte Bild von Eltern ist, das wir haben können, bei Weitem nicht daran reicht, was Gott für dich ist. Mich ermutigt das, dass Jesus sagt, egal wie es dir geht, egal wie du anfängst, egal wofür du betest, fang damit an, Gott anzurufen als Abba. Das ist der beste Anfang. Und das ist der Anfang dieser Themenreihe. Das, was am Anfang steht, das, was das Wichtigste ist. Du bist Kind Gottes. In all dem, was ich erzählt habe, was das bedeutet. Du bist Kind Gottes. Und vielleicht spürst du das nicht. Vielleicht weißt du nicht mal so ganz, ob du überhaupt glaubst, dass es diesen Gott gibt, von dem ich erzählt habe. Ich glaube, ich bin so davon überzeugt, dass Gott lebt, dass Gott mehr ist als die allerbeste Mama, der allerbeste Papa. Und dass Gott für dich Vater, Mutter sein möchte und mehr. Das, was diesen Glauben wecken kann, auch wenn wir es nicht verstehen, Und all das, was ich gesagt habe, wir können da rational dagegen argumentieren. Das, was uns Sicherheit gibt, was uns Halt gibt, das ist die Heilige Geistkraft. Und das, was auch Paulus schreibt, die unserem Geist, unserem Verstand plötzlich einfach so diese Wahrheit offenbart. Und dann ist dieser Glaube tief in uns und kann nicht erschüttert werden. Ja, Gott lebt, Gott ist real, Gott ist aber und ich bin Kind Gottes. Vielleicht hast du das schon richtig oft gehört in deinem Leben und du weißt das seit du 5 Jahre alt und im Kindergottesdienst bist, dass du Kind Gottes bist. Vielleicht hast du es heute zum ersten Mal gehört. Ich möchte beten und ich will ein Gebet sprechen und danach beten wir auch noch das Vaterunser zusammen. Also muss man schon anfangen. Und dich einladen, das Gebet in deinem Herzen mitzubeten und Geistkraft Gottes einzuladen. Weil ich glaube, egal wie tief diese Wahrheit, Kind Gottes zu sein, in dir verankert ist, ich glaube, wir alle haben diese Momente im Alltag, wo wir es irgendwie wissen, aber wo es nicht Teil unserer Lebensrealität ist, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Ich bete das Gebet. Geist Gottes, schenk meinem Geist die Erkenntnis darüber, was es heißt, dass ich Kind Gottes bin.